что покесть Бог на него, что я ломика отбить, что покесть.
Mit einem griechischen Lied über das Meer beginnen wir diesen Zumutungsgottesdienst. Und ich glaube, wir haben alle das Gefühl, auf einer überfüllten griechischen Fähre zu sitzen. Also von daher stimmt die Atmosphäre zu dem, was wir machen. Zu allen Zeiten brachen Menschen auf von den Ägäischen Inseln, um in der Ferne ihr Glück zu suchen. Besonders Männer heuerten als Seeleute auf Schiffen an, aus Abenteuerlust oder weil sie aus purer Not ihre Familie ernähren mussten. Und manche kamen nicht mehr zurück, denn das Schiff zerschellte an einer Klippe. Das hölzerne Gefährt brach in Stücke, die Balken barsten an Felsen und trieben an den Strand. Und das nannte man im Deutschen zur Scheiter gehen. Unser deutscher Begriff Scheitern kommt also vom Schiffbruch. Und Scheite sind das, was vom Schiff übrig bleibt. Am Scheitern hoffen lernen, darum geht es heute. Und wenn es ums Hoffen geht, da bleiben wir einfach in Griechenland. Leo Kalafratiotis, super ausgesprochen, ich habe wirklich geübt vorher, singt uns Lieder aus seiner Heimat. Und wer wiedererwartend kein Griechisch spricht, wir blenden die deutschen Texte ein. Der Untertitel dieses Gottesdienstes lautet: Hast du jemals etwas so schön einstürzen sehen? Das ist ein Zitat aus dem Film Alexis Sorbas von 1964. Manche von Ihnen werden diesen Film mit Anthony Quinn und der leider im letzten Jahr verstorbenen unvergleichlichen Irene Papas kennen. Und wenn nicht, kennen Sie auf alle Fälle die Filmmusik von Mikis Theodorakis. Sie wurde zum Inbegriff dessen, was wir Deutsche unter Sirtaki zu verstehen glauben. Wir werden einen Ausschnitt von diesem Film sehen und es ist nicht verboten, bei der Musik mit den Fingern zu schnipsen. Und vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns, wie diese Musik Sehnsucht damals geweckt hat, dass man 3 Tage Fahrt auf dem Autoputt durch Jugoslawien auf sich nahm, um dann total übernächtigt an einem griechischen Strand zu liegen und sich vom Sternenhimmel überwältigen zu lassen. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns auf unserem Lebensweg begleitet und bitten: Wir sind auf dem Weg, du an unserer Seite, unstillbare Sehnsucht, die uns treibt aus der Enge und aus unseren Gewohnheiten. Lass uns die Mitte finden, die Mitte unserer Kraft, unseres Mutes, unserer Hoffnung. Du bist da, lass dich finden, deinen Spuren folgen wir. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Wir singen es gemeinsam und Sie können es hier ablesen.
Ist ein Buch.
Wissen Sie, was eine Fail-Convention ist? Das ist ein Treffen, in dem Menschen von ihren Fehlschlägen, Fails berichten. Wie sie ihr Unternehmen in den Sand gesetzt haben, wie sie in ihrer Beziehung gescheitert sind oder im Sport versagten. Wie die Sprache verrät, solche Treffen finden große Resonanz in den USA. Mittlerweile werden sie aber auch in Deutschland organisiert und finden sehr regen Zuspruch, weil Menschen sich trauen, von ihrem Scheitern zu sprechen und nicht verschämt schweigen, weil sie damit anderen Mut machen. Interessant ist, Scheitern hat einen kulturellen Hintergrund. Wie Scheitern begriffen wird, hängt ganz davon ab, wo wir aufgewachsen sind und wo wir leben. In Skandinavien und in Amerika ist Scheitern nicht unbedingt ein Stigma. Fail fast heißt es da, also scheitere schnell und lerne aus deinen Misserfolgen. Denn wir müssen einmal gescheitert sein, um zu wissen, dass wir wieder aufstehen können und dass es weitergeht. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Und so eine Einstellung hat Folgen. In Boston ziehen die Professoren der medizinischen Fakultät Bewerberinnen und Bewerber vor, die schon einmal ihr Studium abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, das ist nichts für mich. Da bestimmt nicht der Numerus Clausus, sondern Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, die mir aber helfen, schneller zu wachsen und meiner eigenen Berufung näher zu kommen, um in ein Studium zu kommen. Scheitern wird in so einer Kultur als Erfahrung und Reife gesehen, dass bestimmte Fehler eben nicht nochmal gemacht werden, wie anders bei uns. Wir definieren uns gerne ein Leben lang über Diplome und Abschlüsse, die wir möglichst früh gemacht haben. Der Erfolg des Anfangs determiniert Status und Berufsweg. Ein ganz aktuelles Beispiel: Der Bayerische Pfarrer- und Pfarrerinnenverein forderte, dass zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Berufsgruppen der Kirche, Diakoninnen, Diakone, Kirchenmusiker, mindestens 2 Gehaltsstufen Unterschied sein müssen. Ein schönes Beispiel dafür, für ein absurdes System, das den Wert von Erfahrung und lebenslangem Lernen im Beruf einfach negiert. Der erfolgreiche Abschluss, den wir bis 30 schaffen, setzt uns auf unsere Berufslaufbahn. Scheitern hat in unserer Kultur viel mit Schuld zu tun. Damit wird Scheitern hoch individualisiert. In den USA gilt es als wagemutig. Wer bei uns scheitert, hat es nicht geschafft, sich auf den rechten Weg zu bringen. Von daher wundert es einfach nicht, dass immer wieder in Deutschland die mangelnde Fehlerkultur angemahnt wird. Lieber nichts machen, als einen Fehler machen. Und dabei ist der Irrtum unsere ureigenste Art zu lernen. Es gibt keine Wahrheit ohne korrigierte Irrtümer. Wir haben es in der Pandemie gelernt. Vielleicht braucht es die Erfahrung des Scheiterns, um zu sehen, dass uns etwas gegenübersteht, das man Wirklichkeit nennt. Und diese Wirklichkeit umfasst sowohl Dinge, die ich beeinflussen kann, als auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Von dem farbigen Musiker und Sänger Ray Charles, der mit 7 Jahren erblindete, stammt folgender schöner Satz. Ich hatte die Wahl, mich entweder als Blinder mit Bettelstock an die Straße zu stellen oder alles dran zu setzen, um Musiker zu werden. Wissen Sie, ich bin blind, aber es gibt noch ärmere Teufel als mich. Ich hätte auch schwarz sein können. So gesehen ist Scheitern eigentlich eine privilegierte Begegnung mit der Wirklichkeit. Und die Frage, was lehrt mich das, ist wichtiger als die Frage, wer ist schuld? In seiner Erzählung vom verlorenen Sohn bringt es Jesus auf den Punkt. Lernen ist möglich. Irrtümer können korrigiert werden. Der junge Mann muss nicht zu Schanden kommen, also der Schande des eigenen Scheiterns ausgesetzt werden. Wer scheitert, muss nicht beschämt werden, sondern, wie Jesus es erzählt, geliebt werden. Denn es ist Liebe und Wohlwollen, die uns lebendig macht. Phaedra, wir hören ein griechisches Liebeslied. Alexis Sorbas ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nikos Kazantzakis. 1964 kam dieser Film in die Kinos und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte. Er erhielt 3 Oscars. Der Film handelt von einem jungen englischen Schriftsteller Basil, der nach Kreta reist, um ein ererbtes Kohlebergwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Im Hafen von Piräus lernt er Alexis Sorbas kennen, einen ehemaligen Soldaten und Bergmann. Er macht ihn zu seinem Vorarbeiter. In der archaischen Atmosphäre eines griechischen Bergdorfes auf Kreta erleben die beiden Geschichten von Liebe, Eifersucht und Tod. Das alte Bergwerk erweist sich als marode. Sorbas inszeniert ein vermeintliches Wunder, um aus einem Klosterwald Ausbauholz für das Bergwerk zu bekommen. Mit dem letzten Geld von Basil kauft er Material für eine Seilbahn, mit der die Holzstämme zum Meer befördert werden. Die Seilbahn wird fertiggestellt und zur feierlichen Einweihung erscheinen Mönche und die Dorfbewohner. Wie das ausgeht, schauen wir uns jetzt an. Es war wahrscheinlich das Spiel von Anthony Quinn, diese Darstellung dieses extrovertierten Griechen, die bei aller Tragik des Geschehens einfach vor Lebensfreude sprühte. Dieser Mensch, der immer wieder scheiterte und sich nicht beugen ließ und sein Leben in einer Freiheit lebte, weil er das Leben und die Menschen liebte. Und es ist diese Musik von Mikis Theodorakis, der den Sertaki, den wir gehört haben, so komponierte, dass Quinn darauf tanzen konnte. Diesem waren die Schritte der traditionellen griechischen Tänze schlichtweg zu schwierig. Er bekam sie einfach nicht in die Beine. Und so entstand, was wir als typisch griechischen Tanz kennen. Es ist eigentlich ein Kunstprodukt. Dieser Film changiert immer zwischen Tragödie und Komödie. Und es ist dieses Dazwischen, das mich an diesem Film immer wieder so begeistert, weil auch das Leben nie eindeutig ist. Der Schriftsteller Kazantzakis hat sich in seinem Werk immer wieder mit religiösen Themen auseinandergesetzt und auch mit der griechisch-orthodoxen Kirche angelegt. Bekannt sind seine Romane Eine griechische Passion oder Die letzte Versuchung Christi, ein Buch, das von der katholischen Kirche auf den Index gesetzt wurde. Für mich sind in diesem Film viele religiöse Bezüge, auch in dieser Schlussszene zu sehen. Zunächst stürzt die Seilbahn ein, noch ehe ein Mönch bei seinem Segen das Amen sprechen kann. Der Klerus ist eindeutig mit der Situation überfordert und alle fliehen. Eine gute Idee scheitert und erweist sich als riesiger Flop. Alle rennen weg und verlassen den Ort der Katastrophe, keiner bleibt und hilft. Erinnerungen an die Passion? Zurück bleiben Basil und Sorbas am Strand. Sie essen zusammen und halten Mahl, denn das Lamm ist bereitet. Und beim Essen? Vom einen kein Vorwurf, keine Beschimpfung, keine Schuldzuweisung. Und vom anderen? Eine Liebeserklärung. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Und jetzt spürt man es förmlich, wie bei dem bis zum letzten Knopf seines Jacketts zugeknöpften Engländer es Klick macht. Vollkommen bankrott und vor den Trümmern seines gescheiterten Projekts bittet er: Lehre mich tanzen. Welche Freiheit, welche Lebendigkeit, welche Hoffnung. Georges Kugler, der Erfinder dieser Gottesdienstreihe und dieses Gottesdienstformats, war auch ein Liebhaber Griechenlands und hat Verse des Hohen Liedes aus der Bibel nach einer griechischen Weise vertont. Wir singen es, das Hohe Lied.
Suchen deine Nähe, komm doch zu mir, Tambourin und Flöte spielt auf, singt euch mit, nochmal. Tanzen will ich, eng umfangen, suchen deine Nähe, komm doch zu mir, Tambourin und Flöte spielt auf, tanzen will ich, drehen möchte ich mich in deinen Arm. Du bist mein Lied, alle Traurigkeiten verstummen. Halte mich fest, hülle dich wie eine Wand um mich. Ich suche dich, deine Wärme weckt in mir Liebe.
Von Giacomenico Tiepolo, der Sohn des berühmten Vaters, stammt dieses Bild. Es ist ein Deckengemälde auf einer Kirche in Venedig. Ein sehr ungewöhnliches Bild. Der auferstandene Christus bewegt sich jenseits der sichtbaren Welt auf einer hellen Fläche in leuchtendem Beige wie ein Tänzer. Eine Osterfahne hält er in der Hand. Alles, was wir sonst von Osterbildern kennen, zum Beispiel eine Landschaft, die drei Frauen am Grab, die Wächter, der weggewälzte Stein, alles fehlt hier. Jesus tanzt für sich und noch vor aller Augen im Deckengewölbe einer Kirche in einer lichten Umgebung vor hellen Wolken in den Himmel hinein. Ein Fuß ist angehoben, der andere Fuß stößt sich kraftvoll von einem Boden ab, den es nicht mehr gibt. Alles erscheint leicht, tänzerisch, schwebend, fast als ob Jesus mit wehender Fahne in den Himmel tanzt. Christus tanzt und wir werden mittanzen. So haben es sich Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg und Heinrich Seuße, die mittelalterlichen Mystiker, vorgestellt. Freudentänze im Paradies, bei denen Christus selber die Fiedel spielt. Was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, ist, im Mittelalter tanzte man in Kirchen und Klöstern und in französischen Kathedralen führte der Bischof mit seinem Klerus einen Ostertanz auf. Aber wie geht es denn Ihnen, wenn man Sie zum Tanz auffordert, zum Beispiel in Griechenland bei einem Fest? Wenn mit jedem Glas Wein das Zusammenspiel der Hände und der englischen Vokabeln besser klappt, und die Unterhaltung am Tisch flüssiger wird. Wenn dann die Musik aufspielt und die Ersten aufstehen und sich an den Händen fassen. der Tanz beginnt und mein Nachbar mich auffordert, komm, mach mit, geht ganz einfach. Gehören Sie zu denen, die erschrocken ablehnen, bei denen sich sofort der innere Zensor meldet, kann ich nicht, mache ich nicht? Oder werfen Sie sich dem Rhythmus und dem Nachbarn in die Arme und bitten, lehre mich tanzen? Wie ist es, wenn Christus uns zum Tanz bittet? Ich gehöre ja auch zu denen, die eher gern mal sitzen bleiben, im Gegensatz zu meiner Frau. Aber vielleicht braucht es diese kleine Szene vorher, wie im Film, dass Gott mich ganz persönlich anspricht und sagt, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie dich. Dann könnte ich tanzen, weil es mir egal ist, wer mir zuschaut, ob ich gut genug bin. Ich würde mich unterhaken in seine Lebendigkeit und mich von seinem Rhythmus mitreißen lassen. Ich würde ablegen, was mich beengt, und richtig frei durchatmen. Vielleicht am Anfang auch nur mit den Fingern schnippen. Mit meinem Gott tanze ich in den neuen Morgen meines Lebens, in einen großen Horizont der Freiheit. Und dann beginnt ein Tanz, der sogar die Sonne besoffen macht. Amen. Wir hören Kalimera Ili und dann beginnt ein Tanz, der die Sonne besoffen macht.
Ya no existe.
noch einige Informationen an die Gemeinde. Die Kollekte von den letzten Zumutungen, die wir für Altdorfer bedürftige Mitmenschen erbeten haben, betrug 810 Euro. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Kollekte der letzten Woche der Kirchengemeinde, Gabenspenden waren 655 Euro. Auch dafür herzlichen Dank. Die Kollekte heute ist für die Musik in den Zumutungen bestimmt. Wir haben erstklassige Musiker, die wir hier zu diesen Gottesdiensten einladen dürfen. Und wir unterstützen und brauchen Unterstützung, für die wir danken, wenn sie uns dafür Geld geben. Der nächste Zumutungsgottesdienst, wie Sie gesehen haben auf dem gelben Blatt, ist überschrieben das Fest der Narren von Ausgelassenheit und Entgrenzung. Barbara Overmann wird diesen Gottesdienst halten und Norbert Hiller die Musik machen und er wird wieder im Warmen hier am Schlossplatz stattfinden. In der nächsten Woche sind folgende Gottesdienste. Um 9 Uhr Gottesdienst am Sonntag, den 29. in Weißenbrunn mit Pfarrerin Voss-Börschmann. Um 10 Uhr Kindergottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus in Eismannsberg. Um 10.30 Uhr Gottesdienst im evangelischen Haus hier am Schlossplatz mit Pfarrerin Voss-Börschmann. In der letzten Woche wurden kirchlich beerdigt Herr Dieter Brettmann aus Altdorf, verstorben mit 82 Jahren, und Frau Christa Kreller, geborene Bauer aus Nürnberg, früher in Altdorf wohnhaft, verstorben mit 77 Jahren. Wir denken an sie in den Fürbitten. Angesichts der Fülle bitte ich Sie einfach, bei den Fürbitten jetzt mal sitzen zu bleiben. Lebendiger Gott, wir danken dir für unser Lebensglück und die Liebe, die wir teilen. Für alle Neuanfänge und Chancen, für geschenkte Augenblicke und für gemeisterte Zeit, für den Frieden in unserem Land. Vor dir dürfen wir unsere Hoffnung aussprechen und dich bitten für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Wir bitten dich für alle, die an den Folgen eines sinnlosen Krieges leiden und die Zeit des Friedens so herbeisehnen. Wir bitten für die, die mit Herausforderungen kämpfen und an den Grenzen ihrer Kräfte sind. Wir bitten für die Alten und Kranken, denen vielleicht gerade alles über den Kopf wächst. Und wir bitten dich für die Verstorbenen und deren Angehörige, die vielleicht viel beklagen müssen. Sei bei uns allen, guter Gott. An deiner Lebendigkeit halten wir fest. Stell unsere Füße auf weiten Raum und wo immer es geht, lehre uns tanzen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel,
so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also geht in diese Woche mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein Tanzlied. Lieber, ein herzliches Dankeschön an Leo Kalafraziotis. Kann ich es richtig jetzt? Ich habe geübt ohne Ende. Uli Reuter und Wim Scheulein, vielen Dank, dass ihr uns so toll musikalisch...
Und Uli Reuter.
Ja, habe ich gesagt, Uli Reuter. Habe ich schon gesagt. Ich werde den Uli vergessen. Und ein besonderer Dank auch an Freddy Schwarz für die Technik, der sich hier nochmal richtig reingehängt hat, dass das Ganze gut läuft. Und jetzt gibt es einen Epilog. Und dieser Epilog besteht aus Folgendem. 1995 hat Mikis Theodorakis am Königsplatz in München ein Riesenkonzert gegeben. Und im Rahmen dieses Konzerts tritt der 80-jährige Anthony Quinn auf und tanzt mit Mikis Theodorakis Sertaki. Und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, noch 2 Minuten das nochmal anzugucken. Der Film ist auf YouTube zu sehen. Wer jetzt noch nicht sofort nach Haus gehen will oder muss, wir haben draußen für alle einen Uso und Oliven. Also von daher kommen Sie gut nach Hause und in die nächste Woche.